Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie alle herzlich begrüßen und natürlich auch alle, die jetzt gerade durch den Livestream uns direkt zugeschaltet sind. Guten Abend. Das Thema heute Abend lautet: Weshalb ist das Westjordanland für Israel so wichtig? Es geht also um Nahostpolitik und Bibel und in dem Zusammenhang natürlich auch um diese Mauer da auf dem Bild. Ganz kurz ein paar einleitende Worte, damit man weiß, was das Thema heute Abend eigentlich abdeckt. Das Westjordanland wurde 1967 während des Sechstagekrieges durch die israelische Armee Jordanien entrissen. Seither kam dieses Gebiet nicht mehr aus den Schlagzeilen der internationalen Presse. Die ganze Welt beschäftigt sich mit den damit verbundenen Fragen des Völkerrechts und der Weltpolitik. Und wir fragen uns in dem Zusammenhang, warum ist dieses Gebiet für Israel so wichtig? Nun, wir gehen zunächst einmal weit in die Vergangenheit zurück. Uns interessieren die Wurzeln des Problems. Vor 3600 Jahren, das ist also die Zeit nach dem Auszug aus Ägypten, nach strenger biblischer Chronologie war das im Jahr 1606 vor Christus. Und so ist das auch archäologisch in Ägypten belegt. Nach dem Auszug aus Ägypten kam das Volk Israel in das Land, in das Heimatland, eben in das Land Israel. Und dazu gehörte natürlich auch das Westjordanland. Dieser Begriff als geografische Einheit, Westjordanland, gab es damals gar noch nicht. Ich werde Ihnen aber noch erklären, wie das dann später entstanden ist. Aber dieses Gebiet, was wir heute Westjordanland nennen, das gehörte damals eben schon zum Land Israel und war das Heimatland der Juden. Jetzt machen wir wieder einen Zeitsprung. Also vor 3600 Jahren gehen wir jetzt ein bisschen weniger weit zurück, nur bis vor 2000 Jahren. Vor 2000 Jahren, die Zeit der Zeitenwende, da stand Israel unter der Regierung von König Herodes. Das Römische Reich hatte König Herodes als Herrscher über das Land Israel eingesetzt. Was war das Land Israel damals? Es umfasste das heutige Land Israel im Süden bis zur Negev-Wüste hin und sogar große Teile, die heute zu Syrien und Jordanien gehören, die gehörten damals auch dazu. Und selbstverständlich auch das, was wir heute Westjordanland nennen, das gehörte selbstverständlich auch zum Land Israel. Diesen Begriff Westjordanland gab es auch damals noch nicht als besondere geografische Bezeichnung. Aber dieses Gebiet gehörte dazu. Nun damals, vor 2000 Jahren, trat Jesus von Nazareth auf. Und es ist so, Jesus Christus erfüllte durch sein Kommen damals über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament, also vor Christi Geburt geschrieben, über den Messias. Der Messias, das ist der verheißene Erlöser, angekündigt im Alten Testament für Israel und auch für alle Nationen der Welt. Nun, die biblische Prophetie hat bereits im Voraus angekündigt, wenn der Messias kommt, wird er aber von der Masse seines eigenen Volkes abgelehnt werden. Und das hat sich so erfüllt. Jesus Christus wurde schließlich vom obersten jüdischen Gerichtshof, dem Sanhedrin, zum Tod verurteilt, dann der römischen Besatzungsmacht übergeben und sie haben ihn auf dem Golgatha-Felsen draußen vor den Stadtmauern Jerusalems gekreuzigt. Da auf dem Bild sehen Sie im Modell den Golgatha-Felsen draußen vor dem Gennat-Tor von Jerusalem. Die Propheten hatten aber angekündigt, wenn das geschehen würde, dass die Masse seines eigenen Volkes den Messias ablehnen würde, dann sollte das Volk als Konsequenz davon das eigene Land verlieren. Zunächst möchte ich zeigen, wie ganz konkret der Tod des Messias vorausgesagt worden ist im Buch Daniel. Daniel 9,26, dort heißt es, der Messias wird ausgerottet werden und nichts haben. Er wird kein Friedensreich aufrichten, es wird keinen Frieden auf Erden geben. Aber gleich weiter im selben Text steht, und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Also, als Konsequenz der Verwerfung des Messias würde die Stadt Jerusalem, die Hauptstadt des jüdischen Volkes, des Volkes Israel, zerstört werden samt dem Tempel, das Heiligtum. Und das ist geschehen im Jahr 70 nach Christus. Also ganz klar nach der Kreuzigung im Jahr 32 nach Christus, im Jahr 70 zerstörten die Römer Jerusalem. Sie machten die Stadt dem Erdboden gleich und sie zerstörten auch den sogenannten zweiten Tempel des jüdischen Volkes in Jerusalem. Diese Steine hier sind Schuttsteine, original noch von der damaligen Zerstörung des Tempels im Jahr 70. Die hat man bei den Ausgrabungen in Jerusalem so gefunden. Einzeln wurden diese Steine oben auf dem Tempelplatz abgebrochen und über die Westmauer auf die Straße unten gestürzt. Und weiter in 5. Mose 28, Vers 64 hat Mose schon vorausgesagt, wie das jüdische Volk dann zerstreut werden sollte in die ganze Welt. Wenn Sie sich vorstellen, das wurde aufgeschrieben im Jahr 1566 vor Christus. Und der Herr wird dich, er spricht das Volk Israel an, und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Der Ausdruck Ende der Erde bezeichnet in der Bibel die Gebiete der Kontinente, die am weitesten vom Land Israel entfernt sind. Das würde also konkret bedeuten, von Südamerika bis nach China, Thailand, Philippinen und von Neuseeland, Australien bis in die USA, Kanada, Alaska und von Schweden, Norwegen bis nach Südafrika. Und das ist wortwörtlich so in Erfüllung gegangen. Ab dem Jahr 70 wurde das jüdische Volk in einem Prozess aus dem eigenen Land herausgerissen und wortwörtlich von Südamerika bis nach Thailand, Philippinen, Indonesien zerstreut und von Neuseeland, Australien bis in die USA, Kanada, bis nach Kanada und dann von Schweden, Norwegen bis Südafrika. Weltweit. Aber Mose schreibt noch mehr. Ich lese gleich im Anschluss dazu. Und unter jenen Nationen wirst du nicht rasten. Und deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden. Und der Herr wird dir da selbst ein zitterndes Herz geben, erlöschende Augen und verschmachtende Seele. Und dein Leben wird schwebend vor dir hangen. Und du wirst dich fürchten Nacht und Tag und deinem Leben nicht trauen. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend. Und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen. Wegen der Furcht deines Herzens, womit du dich fürchten. Und wegen des Anblicks deiner Augen, den du erblicken wirst. Jedes Wort hat sich so schrecklich erfüllt, denn die ganzen Jahrhunderte von 70 nach Christus bis ins 20. Jahrhundert durchzieht eine blutige Spur. Und zwar 13 Millionen Tote unter dem jüdischen Volk. Das Volk der Juden wurde gehasst und abgelehnt durch die Jahrhunderte hindurch. Und wo man hinkam, überall war man geächtet, einfach nur, weil man Jude war. Gehasst, nur weil man Jude war. Und nicht erst die Nazis haben begonnen, die Juden zu hassen. Das hat sich wirklich durch die Geschichte von fast 2000 Jahren weltweit hindurchgezogen. Und jetzt verstehen Sie auch, warum dieses Kapitel, 5. Mose 28, das wird ja in allen Synagogen auf der ganzen Welt immer am gleichen Sabbat im Jahr vorgelesen. Aber weltweit gilt die Vorschrift für den Chazan, das ist der Vorsänger des biblischen Textes, er darf dieses Kapitel nur mit gedämpfter Stimme vortragen. Man ist es so bewusst bei der Toralesung dieses Abschnittes, es hat sich alles so schrecklich und so wörtlich erfüllt. Aber die Propheten des Alten Testaments, des gleichen Alten Testaments, haben auch prophezeit, dass es nach einer langen Zeit der Leiden eine Wiederherstellung geben wird. Und sie haben ganz klare Verheißungen ausgesprochen, eine Rückkehr des jüdischen Volkes aus aller Welt zurück in das Land der Väter. Ein Beispiel, Amos 9, Vers 14. Im 8. Jahrhundert vor Christus geschrieben, also Jahrhunderte bevor der Prozess der weltweiten Zerstreuung begann, beschreibt hier der Prophet, wie sie aus der weltweiten Zerstreuung einmal zurückkehren werden. Das nennt man Prophetie. Gott spricht durch den Propheten Amos. Und ich werde das Schicksal meines Volkes Israel wenden. Und sie werden die verwüsteten Städte aufbauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und deren Gärten anlegen und deren Frucht essen. Und ich werde sie in ihrem Lande pflanzen und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Lande, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Klartext, man versteht auf Anhieb, was da gemeint ist, nicht wahr? Man braucht keine tiefen psychologische Deutung. Brauchen wir überhaupt nicht für die Bibel. Aber eben, es ist so klar, das Volk wird eine Wende erleben in seinem Schicksal. Es gibt eine Rückkehr, das Land wird wieder besiedelt und auch landwirtschaftlich aufblühen. Und das sollte eine definitive Rückkehr sein. Ich werde sie in ihrem Lande pflanzen und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Lande. Noch eine weitere Stelle, nebst ganz vielen anderen, aber die möchte ich auch noch erwähnen, Hesekiel 36, Vers 24, aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Gott spricht, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Nun, meine Damen und Herren, wir sind alle Augenzeugen, wie sich diese biblische Prophetie erfüllt hat. Und zwar nicht erst in den paar letzten Jahren. Das ist geschichtlich ein Prozess ab 1882 bis heute. Es ist nämlich so, nach all diesen Jahrhunderten der Zerstreuung kam die große Wende mit der ersten massiven Einwanderungswelle von Juden zurück in das Land der Vorfahren. 1882. Damals als Folge, als Reaktion auf eine ganz massive Judenverfolgung, auf einen ganz massiven Judenhass in Russland. Und nach dieser ersten Welle kam dann die zweite Welle und dann die dritte und die vierte und so bis heute. 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten, aus etwa 130 verschiedenen Ländern, sind zurückgekehrt ins Land der Väter. Noch nie hat man in der Geschichte der Menschheit so etwas erlebt. Ein Volk, das 2000 Jahre heimatlos war, zerstreut in aller Welt, kehrt wieder zurück ins Land der Vorfahren und gründet wieder neu den Staat nach fast 2000 Jahren Unterbruch. Einzigartig. Aber so wurde es vorausgesagt und so hat sich das erfüllt und wir sind alle Augenzeugen. Und diese geschichtliche Epoche ist eben gar noch nicht so lang. Aus meiner Sicht sind das so 3 Generationen. Mein Großvater auf der Mutterlinie, der wurde in den 1880er Jahren geboren, also in der Zeit der ersten Aliyah, oder wir sagen auch erste Aliyah, hebräisch für erste Immigrationswelle. Und dann kam meine Mutter und 1958 ich, und ich darf immer noch da sein, aber das sind 3 Generationen, die das mitverfolgt haben in unserer Familie, wie Gott da sein Wort erfüllt hat. In diesem Zusammenhang spielt die Balfour-Erklärung eine ganz wichtige Rolle. Wenn man sich das konkret vorstellt, also ab 1882, dann 83, 84, 85, kehren Tausende von Juden mehr und mehr zurück ins Land der Väter. Und dann kam der Erste Weltkrieg. Das war der erste. Also, das heißt, es hat in der Menschheitsgeschichte noch nie einen Weltkrieg gegeben. Ein Krieg, bei dem alle 5 Kontinente betroffen waren. Die schlimmste Katastrophe auf dem Gebiet von Krieg hat stattgefunden 1914 bis 1918. Und während dieses Krieges hat sich das Osmanische Reich, das war dieses Großreich im Nahen Osten, das die Türken innehatten, 400 Jahre lang. Die hatten den ganzen Nahen Osten beherrscht und hatten da einen islamischen Staat aufgebaut. Also nicht einen Staat mit Islam, sondern einen islamischen Staat. Und als die Juden da zurückkehrten in das Osmanische Reich, denn ihr Land, das Land Israel, war Teil des Osmanischen Reiches, da haben manche gedacht, das sind doch Idealisten. Die werden nie eine Zukunft haben in einem islamischen Land. Da können sie auch nie einen jüdischen Staat gründen. Aber eben, dann kam der Erste Weltkrieg. Und während des Ersten Weltkrieges musste sich das Osmanische Reich entscheiden. Zu welchen Kollegen stehen wir? Zu Deutschland? Das hatten gute Beziehungen. Oder zu den Alliierten? Die Entente-Mächte, das waren die Alliierten damals, Frankreich, England und auch Russland gehörte dazu. Da hatten sie auch gute Beziehungen. Und sie haben sich entschieden, wir schlagen uns auf die Seite von Deutschland. Aber das war ihr Schicksal. Deshalb stürzten sich die Briten und die Franzosen auf das Osmanische Reich und haben das während des Ersten Weltkrieges zusammengeschlagen und erobert. Und schließlich wurde es aufgelöst. Stellen Sie sich mal vor, man würde die Schweiz auflösen. So konkret muss man sich das vorlesen. Es gäbe keine vorstellen, es gäbe keine Schweiz mehr. Aber das haben die gemacht in der Geschichte. Das führt also zur Zerstörung des Osmanischen Reiches und schließlich wurde es aufgelöst. Aber noch während des Krieges haben die Engländer dieses Papier herausgegeben, bekannt als die Balfour-Erklärung. Dear Lord Rothschild. Also Balfour hat im Namen der königlichen Regierung von England hier einem berühmten Juden einen Brief geschrieben. Und da steht so im Mittelbereich: His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object. Die Regierung der königlichen Majestät betrachtet es mit Wohlwollen, dass in Palästina eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk errichtet werde und wird und so weiter. Unglaublich. Die Engländer versprechen den Juden, sie dürften einen Staat gründen. Das hängt übrigens auch damit zusammen, dass im Ersten Weltkrieg die Engländer unter furchtbaren Druck kamen. Die deutsche Armee war unvorstellbar stark. Und es wurde klar, wenn man nicht ein neues Verfahren herausfinden würde, um schneller Sprengstoff herzustellen, das brauchte man für die Munition im Krieg, dann würde Deutschland den Weltkrieg gewinnen. Und da hat ein Chemiker in England tatsächlich ein neues Verfahren entwickelt und das hat den Weltkrieg gedreht. Und dann hat man Dr. Weizmann gefragt, was man ihm als Dank dafür geben könnte. Und er sagt, ein Land für mein Volk. Er war eigentlich ein deutscher Jude, der aber ausgewandert war, nach England ging und englische Staatsbürgerschaft annahm. Und dann kam der Krieg und da hat er sein Wissen eingesetzt und das hat den ganzen Weltkrieg gedreht. Und dann kam die Balfour-Erklärung. Nun, in dem Text haben wir gelesen, in Palästina. Jetzt müssen wir aber Folgendes wissen. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Völkerbund, das war ein Vorläufer der UNO, gegründet und der Völkerbund sollte verhindern, dass je wieder eine solche Katastrophe wie die des Ersten Weltkrieges stattfinden würde. Und der Völkerbund trat zusammen und hat England dann das Mandat für Palästina erteilt. Das Gebiet, das man Palästina nannte, sollten die Engländer verwalten, um dafür eine gute Zukunft zu bereiten. Und die Pointe, nun, Palästina bedeutete das, was Sie hier auf der Karte sehen. Das heißt, das Land Israel von heute, inklusive das, was wir Westjordanland nennen. Und das ganze Gebiet, das wir heute Jordanien nennen. Jordanien, das gab es ja gar nicht. Das war ja alles Teil des Osmanischen Reiches ursprünglich, aber innerhalb des Osmanischen Reiches gab es eben dieses Gebiet Palästina. Und die Balfour-Erklärung ist ein bisschen schwammig, ja, nebulös. Sie sagt einfach, dass die Briten sich einsetzen werden, dass die Juden in Palästina eine nationale Heimstätte bekommen könnten. Das wäre also denkbar gewesen, das ganze heutige Israel mit Westjordanland und noch Jordanien dazu. Aber die Engländer haben sich nach dem Ersten Weltkrieg gegenüber, in ihrem Verhältnis gegenüber den Juden wieder verändert. Und zwar zum Negativen. Das hing auch damit zusammen, dass die englischen Soldaten in Palästina echte Probleme bekamen mit den Arabern. Die haben sich gar nicht gefreut über diese Fremdherrschaft der Engländer. Und dann haben die Engländer versucht, eben den Arabern zu gefallen. Und damit mussten sie sich gegen die Juden wenden. Ja, und zwar 1921 übergibt England den Arabern in Palästina 77% von Palästina. Also alles östlich vom Jordan, wir können dieses Gebiet nennen, Transjordanien. Denn so wurde es dann in der weiteren Zeit genannt. Trans heißt auf der anderen Seite des Jordans. Ja? Transjordanien, das sollten die Araber in Palästina bekommen. Und die haben das gerne genommen. Und 1946 wurde dieses Gebiet dann unabhängig und da entstand der moderne Staat Jordanien. Noch etwas muss ich erklären. Es gab damals den Begriff des palästinensischen Volkes noch nicht. Also, wenn Sie damals gesprochen hätten von den Palästinensern, so wie man heute von den Palästinensern spricht, dann wären die Leute nicht rausgekommen. Jeder, der in Palästina, in diesem Gebiet wohnte, war ein Palästinenser. Ob Jude oder Araber. Das war also kein Volksbegriff. Das ist erst später entstanden. Und darum spreche ich jetzt hier in diesem Zusammenhang noch, England übergibt den palästinensischen Arabern im Gegensatz zu den palästinensischen Juden. Ja? 77% von Palästina. Das war die sogenannte erste Teilung von Palästina. Und das bedeutet, es gab dann auch eine zweite Teilung von Palästina. Nämlich November 1947. Aber jetzt habe ich einen kleinen Sprung gemacht. Den müssen wir noch ein bisschen ausfüllen, ja? Es ist so, 1939 begann der Zweite Weltkrieg. Unglaublich, nicht wahr? Was es in der Menschheitsgeschichte bis 1914 nie gegeben hat, gibt es plötzlich im 20. Jahrhundert, und zwar innerhalb von Jahren, gerade zweimal. Der Zweite Weltkrieg 1939 bis 1945 betraf wieder alle 5 Kontinente der Welt, und in dieser Zeit wurden in Europa 6 Millionen Juden umgebracht. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da hat man die UNO eingesetzt. Und zwar haben wir gemerkt, der Völkerbund war ja nicht in der Lage, einen weiteren Weltkrieg zu verhindern. Eine so schlechte Organisation braucht man nicht mehr. Der Völkerbund wurde aufgelöst. Und man hat eine bessere, oder man meinte, es würde eine bessere werden, eine bessere Organisation gegründet, die UNO. Und eine der ersten Verhandlungen der UNO war die November 1947 Abstimmung. Und da ging es zunächst mal um die Frage, dürfen die Juden einen Staat gründen in Palästina? Die Mehrheit der Nationen, der Mitglieder hat ja gestimmt. Und zwar unter dem Eindruck der Vernichtung von 6 Millionen Juden, gerade in den Jahren gerade davor. 1939 bis 1945. Die arabischen Nationen haben getobt. Nie. Auf keinen Quadratmeter. Aber die Mehrheit ist hart geblieben. Der Eindruck der offenen Konzentrationslager, der geöffneten Konzentrationslager in Europa, das hat Europa unter Schock gesetzt. Manche wussten ja, was lief, aber nicht alle. Man war schockiert. Wie ist so etwas möglich in einem Europa, das doch seit Jahrhunderten zivilisiert war? Unglaublich. Und die haben gesagt, ja. Aber jetzt muss ich noch ein kleines Problem dazu erwähnen. Man hat ihnen nicht einfach den Resten geben wollen. Es blieben ja noch 23%. Nein, man wollte diesen weiteren Teil nochmals teilen. Und sehen Sie, da auf der Karte, alles was gelb ist, das sollte ein zweiter Palästinenserstaat für Araber werden. Und die Juden sollten nur so diese orangefarbenen Streifen kriegen, da oben, und unten ein größeres Gebiet, aber das ist einfach die Wüste Judäa, die Wüste Negev, Verzeihung. Also, für die Juden 12,6% für einen Staat, die Mehrheit ist dafür. Und die Araber würden also bekommen 87,4%, wenn man alles zusammennimmt. Für die arabischen Palästinenser. Und trotzdem, die islamische Welt tobt. Jetzt merken Sie aber vielleicht schon, hier zeichnet sich in diesem gelben Gebiet schon etwas ab, was man heute nennt Westjordanland. Jetzt merken Sie schon ein bisschen, woher das kommt. Aber man könnte sagen, warum haben die Araber, also jetzt sage ich Palästinenser, Für arabische Palästinenser sage ich jetzt nur noch Palästinenser. Was hatten die für ein Problem? Da ging es ja noch nicht um besetzte Gebiete. Wie Gaza. Das ist doch gelb. Hier. Ging nicht um Westjordanland. Das ist auch gelb hier. Sonst ging nur um diese zwei Streifen und unten die Wüste. Die haben getobt. Ganz einfach. Aus dem Grund, weil nach islamischer Lehre ein Gebiet, das einmal unter dem Gesetz des Islams stand, nie mehr von einem Staat regiert werden darf, der nicht muslimisch ist. Von Juden oder Christen oder was auch immer. Und darum, es geht gar nicht um wie viel Quadratkilometer. Es geht darum, null. Gar nichts. Und darum haben die abgelehnt. Ganz klar abgelehnt. Aber eben unter dem tiefen Eindruck der Judenvernichtung im Zweiten Weltkrieg ist die zivilisierte Welt da festgeblieben und hat gesagt, doch, die Juden dürfen gründen. 14. Mai 1948 kommt es zur Staatsgründung Israels. Also eine direkte Folge der Judenvernichtung in Europa. Aber dann sollte auch gleich der Vernichtungskrieg beginnen. Die Araber rund um den neuen Staat Israel herum haben gesagt, wenn es zur Staatsgründung kommt, werden wir Israel sofort vernichten. Also nicht nur besiegen, sondern vernichten. Und so brach in der Nacht vom 14. auf den 15. Mai der totale Krieg aus. Das war der erste Versuch der Totalvernichtung Israels in der modernen Geschichte. Und in der alten Geschichte gab es so etwas gar nicht. Aber das war prophezeit in der Bibel. In Psalm 83, Vers 4 lesen wir prophetisch, sie sprechen, die Feinde Israels, sie sprechen, kommt und lasst uns sie vertilgen, dass sie keine Nation mehr seien, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Die jordanische Armee, unterstützt durch die Armee von Irak, dann von Syrien, Libanon, Ägypten und auch Kontingente aus Saudi-Arabien und Jemen und noch mehr, insgesamt 9 Armeen, zusammen mit den Palästinensern, eröffnen den Vernichtungskrieg gegen Israel. Und Sie müssen sich das mal ein bisschen ganz konkret vorstellen. Da gab es also Juden, die waren gerade aus den Konzentrationslagern freigekommen, 1945. Und die sind dann eingewandert nach Palästina. Und dann kam es zur Staatsgründung und die wurden gleich eingezogen in den Krieg. Und es gab Leute, die sind also gerade angekommen, aus Europa eingezogen und sind auch in den nächsten Tagen schon gefallen. Unglaublich! Aber es ging um die Vernichtung Israels. Also was in Europa gemacht wurde mit der Vernichtung der Juden, sollte nach dem Krieg im Nahen Osten weitergeführt werden. Und trotzdem, nach einem Jahr hat Israel überlebt gegen eine Übermacht und ging sogar mit Landgewinn als Sieger aus diesem Krieg hervor. Juli 1949, es gibt einen Waffenstillstand durch die UNO und Sie sehen hier die neue Karte. Die hellgrünen Gebiete sind das, was die UNO den Juden geben wollte. Dann dunkelgrün, das ist das, was sie dazu gewonnen haben im Krieg. Und jetzt sieht man, und was außerhalb dieses Gebietes ist Gazastreifen und das, was wir heute Westjordanland nennen. In diesem Gebiet, das wir heute Westjordanland nennen, da gab es auch schon israelische Siedlungen. Aber alle diese Juden, die dort gewohnt haben, wurden entweder getötet oder vertrieben. Dieses Gebiet wurde judenrein, um einen Ausdruck der Nazi auch da wieder zu verwenden. Vielleicht muss ich auch noch erklären, es gab übrigens immer eine jüdische Minderheit, die im Land geblieben ist vom Jahr 70 bis ins 20. Jahrhundert. Also die Mehrheit, die Masse der Juden wurden weltweit zerstreut, wie ich das erklärt habe. Aber es gab eine Minorität, die blieb immer im Land. Also der direkte Kontakt zum Land ist in der Geschichte nie abgebrochen worden. Und das habe ich übrigens auch in der Bibel vorausgesagt, in Jesaja 6, dass es einen solchen kleinen Überrest geben würde durch alle Zeiten hindurch. Jetzt, dieses Westjordanland wurde von Jordanien mit Hilfe all der anderen Armeen, die sie unterstützt haben, erobert. Und auch Ostjerusalem. Die Juden in Ostjerusalem, in der Altstadt, wurden abgeschlachtet oder vertrieben. Und dann hat man die Stadt durch eine Mauer geteilt, so wie Berlin lange geteilt war durch eine Mauer. Und Jordanien hat 1950 dann erklärt, das Westjordanland mit Ostjerusalem und dem Tempelberg, das ist jetzt Jordanien. Das wurde annektiert. Annektieren ist nicht das gleiche wie erobern. Man erobert zuerst ein Gebiet und wenn man es annektiert, sagt man, das gehört jetzt zu unserem Staatsgebiet. Das geben wir nie mehr zurück. Aber die Weltgemeinschaft hat diese Annektierung, eigentlich sagt man Annexion, nie anerkannt. Das ist ganz wichtig im Blick auf das Völkerrecht. Nun, die Araber haben gesagt, wir haben es nicht geschafft, 48, 49 die Juden zu vernichten. Aber dann kriegten sie ganz moderne Waffen aus der Sowjetunion und 1967 waren sie überzeugt, jetzt können wir Israel vernichten. Und da kam es zum Sechstagekrieg. Das war der zweite Versuch der Totalvernichtung Israels. Und nochmals, Psalm 83, Vers 4, sie sprechen, kommt und lasst uns sie vertilgen, dass sie keine Nation mehr seien, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Und nach 6 Tagen waren alle Feinde geschlagen. Der Krieg war vorbei. Es war unglaublich. Diese Nation Israel hat zum zweiten Mal überlebt. Aber mit einem Blitzkrieg, wie man das in der Militärgeschichte so noch nie gesehen hatte. Und die Konsequenz war jetzt, Israel hat reagiert auf diesen zweiten Versuch der Totalauslöschung, indem sie die gesamte Sinai-Halbinsel eroberten und Ägypten wegnahmen. Den Gazastreifen haben sie auch erobert. In der Zwischenzeit haben nämlich die Ägypter gesagt, Gaza, das gehört zu Ägypten. Aber das wurde auch nie international anerkannt, dass das Ägypten sein soll. Darum habe ich das hier nur in Anführungsstrichen gesetzt, Ägypten. Aber der Gazastreifen wurde erobert. Das gesamte Westjordanland wurde Jordanien abgenommen, inklusive Ostjerusalem, Altstadt und Tempelberg. Das wurde Jordanien entrissen und auch da setze ich Jordanien in Anführungsstriche. Warum? Weil es eben gar nicht Jordanien war. Eigentlich war das Westjordanland immer noch ein No-Man's-Land. Das Osmanische Reich gab es ja nicht mehr, das war aufgelöst. Man hat die moderne Türkei gebildet und ein Osmanisches Reich gab es nicht mehr. Und die UNO hat ja erst geplant, da sollte ein zweiter Palästinenserstaat entstehen, aber der war noch nicht entstanden. Und die Araber haben gesagt, wir wollen alles, es gibt keinen Judenstaat und dann ist halt nichts entstanden. Aber Jordanien hat also hier einfach No Man's Land verloren. Und Israel hat das besetzt. Und weiter haben die Israelis die Golanhöhen erobert, die zu Syrien gehörten. Und sie sehen, jedes Mal, um eine Pufferzone der Sicherheit zu schaffen, Sinai und Gaza, Pufferzone gegen Ägypten, das Westjordanland als Sicherheit und Pufferzone gegen Jordanien und Irak dahinter und die Golanhöhen als Sicherheit gegen Syrien. Jetzt kommen wir nach dieser langen, breiten Einleitung, die eben nötig war, zu dieser zentralen Frage, weshalb ist das Westjordanland so wichtig für Israel? Nun, wenn Sie die Bibel lesen, und zwar eben diese Jahrtausende lange Geschichte des Volkes Israel, dann wissen Sie, nach dem Auszug aus Ägypten und der Wüstenwanderung unter Mose brachte Josua das Volk Israel in das verheißene Land. Die erste Stadt, die Israel in Besitz nahm, war Jericho. Sie kennen die Geschichte mit dem Mauerfall. Die Mauern stürzten nach außen runter zu einer Rampe und die Israeliten konnten einsteigen über die Rampe und die Stadt erobern. Jericho liegt im Westjordanland. Und das war die erste Stadt unter israelischer Herrschaft. Sichem, im Norden des Westjordanlandes, das ist der Ort, wo Gott mit Abraham seinen Bund schloss und ihm verhieß, deine Nachkommenschaft werde ich dieses Land geben. Später hat Josua dort das Land, das ganze Volk nochmals versammelt, das ganze Volk Israel, und den Bund nochmals bestätigt, den Bund vom Sinai. Und dort befindet sich übrigens auch Josefs Grab. Und Sichem war die Königsstadt der 10 Stämme Israels. Die erste Königsstadt. Tirza und auch Samaria sind weitere Königsstädte, die in der Geschichte der 10 Stämme erwähnt werden. Allesamt im Westjordanland. Der Berg Garizim, der Berg des Siegens, nachdem das ganze Land in Besitz genommen worden war unter Josua, wurde Israel nach Sichem versammelt, wie ich schon erwähnt habe. Aber vom Berg Garizim herab, dort bei Sichem, da wurde der Segen über Israel ausgesprochen. Und auf der anderen Seite, vom Berg Ebal aus, wurde der Fluch ausgesprochen über Israel, der kommen würde, wenn sie sich nicht an die Bibel halten würden. Und dort hat Josua noch einen Altar gebaut. Shiloh, auch im Westjordanland, das war der Standort der Stiftshütte, dieses transportablen Tempels, den die Israeliten nach dem Auszug aus Ägypten am Fuß des Sinai-Berges gebaut hatten. Und in Shiloh wurde die Stiftshütte aufgestellt und war das Zentralheiligtum Israels für mehrere hundert Jahre. Bethel, der Verheißungsort sowohl für Abraham als auch dann für seinen Enkel Jakob, auch im Westjordanland. Baal Chazor, das ist dieser Berg, von dem aus Abraham einen Überblick bekam über das gesamte Land, verheißene Land, das Gott ihm versprochen hatte. Auch dort. Gibea Saul, das war die Königsstadt Israels unter König Saul, also König war über alle 12 Stämme. Ostjerusalem, das ist ab König David, 1000 vor Christus, rund die Hauptstadt Israels. Und dort ist der Tempelberg Zion oder auch Moria genannt. Dort war dann der Tempel aus Stein, der die Stiftshütte abgelöst hatte. In Hebron, dort war lange Zeit der Wohnort Abrahams. Und während einiger Jahre war das der Königssitz von David, bevor Jerusalem dann die Hauptstadt wurde. Und Bethlehem, im Alten Testament im Propheten Micha angekündigt als Geburtsort des Messias, befindet sich auch dort. Und noch mehr, aber einfach, dass Sie so ein wenig einen Begriff bekommen. Abraham kommt ja ins verheißene Land, das wird beschrieben in 1. Mose 12, nachdem er aus seiner Heimat in Ur in Chaldäa, heutiger Irak, ausgezogen war. Er kommt ins Land der Verheißung 2036 vor Christus. Und da liest man in 1. Mose 12, Vers 6, und Abraham durchzog das Land bis zu dem Ort Sichem, bis zur Terebinte im Mores. Und die Kananiter waren damals im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deinem Samen, das heißt deiner Nachkommenschaft, will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Die erste Erwähnung einer Ortschaft im verheißenen Land ist Sichem. Und das befindet sich ausgerechnet im Westjordanland, wie Sie sehen. Und ausgerechnet dort verheißt Gott, deine Nachkommenschaft werde ich dieses Land geben. Die UNO wäre froh, es wäre, sagen wir, Tel Aviv gewesen oder Haifa, aber ganz bestimmt nicht im Westjordanland. Aber ich kann das nicht ändern, das steht so in der Bibel. Und dann hat Abraham als Dank für diese Landzusage an Israel dort einen Altar gebaut. Und dieses Bild zeigt Ihnen den Großraum, etwas von dem Großraum Nablus. Und das ist eben das biblische Sichem. Und sehen Sie diese Aussparung zwischen den palästinensischen Häusern da im Großraum Nablus. Das ist die Ausgrabungsstätte von Sichem. Im 20. Jahrhundert hat man begonnen auszugraben. Und was hat man gefunden? Genau den Ort, wo Abraham seinen Altar gebaut hatte. Das ist da. Können Sie heute noch besuchen. Hier, die Mauer 900. Das ist ein Überrest einer Tempelanlage aus der mittleren Bronze 2a. Diese Mauern wurden gebaut um diesen Bezirk herum, wo Abraham seinen Altar für den Herrn gebaut hatte. Wir können das also so genau lokalisieren und auch besuchen. Sie sehen hier Nablus, also das Gebiet von Sichem, zwischen den beiden Bergen Garizim und Ebal. Sichem, Hebräisch sprechen wir aus, Schem, das heißt Schultern. Das ist eben dieser Ort zwischen den beiden Schulterabhängen von Ebal und Garizim. Und da leben 146.000 palästinensische Einwohner in diesem Bereich. Im gesamten Distrikt Nablus mehr als 200.000 Einwohner. Und in diesem Distrikt gibt es 14 israelische Siedlungen. Aber die UNO sagt, raus! Die Juden haben hier gar nichts zu suchen. Und wichtig, das Westjordanland ist heute politisch eingeteilt in drei Zonen. A, B und C. A, das sind diese Gebiete, die die Israelis im Zug von Friedensverhandlungen den Palästinensern ganz abgegeben haben. Also sie haben das ganze Westjordanland erobert im Sechstagekrieg und haben gesagt, gut, wenn die mit uns Frieden machen, dann geben wir ihnen einen Teil zurück, aber nicht alles. Aus strategischen Gründen dürfen wir das nicht mehr zurückgeben, denn das wäre Selbstmord. Das Land Israel mit diesem schmalen Streifen da bis zum Mittelmeer, das kann man nicht verteidigen. Wenn Sie etwas verstehen von Militärstrategie, man braucht ja eine strategische Tiefe mit Land. Und wenn Sie das so in ein paar Minuten durchquert haben, mit heutigen militärischen Mitteln, dann haben Sie keine Tiefe. Sie können das nicht verteidigen. Und die Bedrohung ist ständig da. Israel wird bis heute in der Existenz bedroht im Nahen Osten. Also haben sie gesagt, wir geben nicht alles zurück, aber einen Teil geben wir zurück. Und das ist Zone A. Und wenn Sie jetzt mit dem Auto mal durch das Westjordanland fahren, dann lassen Sie sich aber genau erklären, wo Sie fahren dürfen, wo es besser nicht wäre. Fahren Sie zum Beispiel auf der Hauptstraße Nummer 60 von Jerusalem hoch bis an Shiloh vorbei, bis nach Nablus. Aber passen Sie auf beim Abzweigen. Sie sehen dann aber immer bei den Abzweigen solche roten Tafeln. Und da steht in drei Sprachen, dass es verboten ist, als israelischer Bürger da hineinzugehen. Es ist das Gebiet der Zone A unter palästinensischer Autorität. Und es ist gefährlich für ihr Leben, wird den Israelis gesagt. Aber wissen Sie, es ist auch gefährlich für Sie. Weil man fragt nicht, zeigen Sie zuerst mal den Pass. Ach so, Sie sind Schweizer. Ich hätte jetzt gedacht, mit dem Bart, Sie sind ein Israeli. Ja, aber da ist dann vielleicht schon zu spät. Also da würde ich jedenfalls nicht reinfahren, auch wenn der GPS sagt, das geht dort durch. Sie müssen eben auch immer wieder denken. Also ist nicht sehr angenehm, diese Tafeln. Aber übrigens, umgekehrt gibt es keine solchen Tafeln. wo in gewissen israelischen Orten gewarnt wird, das ist israelisches Gebiet, wehe, arabische Palästinenser sollen da nicht reingehen, denn das ist nicht sicher für ihr Leben. Also Sie sehen, die UNO stellt sich gegen die Bibel. Und das ist echt gefährlich, auch wenn eine so große Organisation ist, stark ist, ja, aber sich gegen Gott zu stellen, das ist eine gefährliche Sache. Hier sehen Sie etwas von Jericho, die sogenannte Palmenstadt nach der Bibel. Und Sie sehen hier auf dem Bild den Zivilisationsschutz, Zivilisationsschutthügel, so auf Deutsch Tell, von dem alten Jericho. Jetzt gehen wir hin und Sie sehen hier die Mauer von Jericho aus der Zeit der Eroberung unter Josua. Diese Mauer hat man gefunden. Aber Sie müssen natürlich beachten die richtige biblische Chronologie, sonst bringen Sie das nicht richtig zusammen. Nach der Bibel hat Israel das Land in Besitz genommen 1566 bis 1560 vor Christus und diese Mauer stammt aus dieser Zeit. Aber das ist nur der untere Teil. Von der Seite her sehen Sie da nochmals die Mauer, die untere Mauer aus Stein, aber sehen Sie diesen Schutt daneben. Das ist der, das sind Überreste der heruntergefallenen Tonziegel, die eine zweite Mauer darauf gebildet haben. Etwa 6 Meter Höhe und 2 Meter Dicke. Und diese Ziegel sind nach außen runtergefallen und haben so eine Rampe gebildet. Und genauso beschreibt das die Bibel. Das ist ganz ungewöhnlich. Normalerweise im Krieg sollte eine Mauer nach innen fallen. Es ist gefährlich für die Soldaten. Wenn man eine Stadt erobert und die Mauer kommt nach außen runter. Aber das war ja eben anders. Die Mauer fiel zuerst zusammen und dann haben die Israeliten erobert. Und da findet man die Spuren. Sogar die Brandspuren hat man gefunden. Und wie gesagt, Josua hat schließlich ganz Israel nach der Eroberung des Landes versammelt nach Sichem und auf dem Berg Garizim wurde der Segen verkündigt und auf dem Berg Ebal der Fluch. Und Josua hat dann auf dem Berg Ebal einen Altar gebaut. Auf dem Berg des Fluches. Ein Altar für Opfer. Und das ist interessant, weil dieser Altar wurde in den vergangenen Jahren ausgegraben. Und zwar von dem Archäologen Sertal. Und Sertal war eigentlich ein Agnostiker. Also der hat die Bibel nicht ernst genommen. Und er hat diese Ausgaben gemacht und dann noch weitere. Und das hat ihn so überwältigt, dass er wirklich ein enthusiastischer Jude wurde für die Bibel. Und dieser Altar wurde also da gefunden. Und jetzt möchte ich darauf hinweisen, in Josua 24 wird beschrieben, wie Josua das ganze Volk Israel nach 6 Jahren in Besitznahme des Landes nach Sichem versammelt hatte und hier noch eine Abschlussrede gehalten hat. Und dann am Schluss heißt es, und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes und er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Das Heiligtum des Herrn, das ist nicht die Stiftshütte. Die Stiftshütte war damals in Shiloh. So steht es in Josua 19. Aber hier in Josua 24 sind wir beim Landtag in Sichem. Das Heiligtum des Herrn, das sind eben diese Mauern, die das Gebiet mit dem Altar von Abraham abgrenzen. Und genau an der gleichen Stelle hat Josua nach seiner Rede, wo er Israel aufgerufen hat, ihr müsst der Bibel gehorchen. Und wenn nicht, werden diese Flüche kommen über euch und ihr werdet das Land verlieren. Und dann heißt es, und Josua sprach zu dem ganzen Volk, siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein, denn er hat alle Worte des Herrn gehört, die er mit uns geredet hat. Und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Und Sie sehen das so ein bisschen grob. Vielleicht sehen Sie ganz weiß herausleuchtend den Stein von Josua. Da in diesem heiligen Bereich, wo der Altar war. Und zwar genau vor dem Baal-Berit-Tempel, den man da ausgegraben hat. Und Richter 9 sagt, dort war dieses Denkmal. Ja, jetzt sehen Sie besser. Das ist der originale Stein. Das ist dieser Stein. Den hat man im 20. Jahrhundert gefunden, an Ort und Stelle, am richtigen Ort und in der richtigen Schicht. So, jetzt machen wir ein bisschen Reisen im Westjordanland, also ganz ungefährlich, wenn wir es nur so in fiktiv machen. Die Siedlung Shiloh besteht seit 1978. Also nach dem Sechstagekrieg hat die israelische Regierung gesagt, geht ins Westjordanland, baut Siedlungen. Wir brauchen das als strategische Sicherheit gegen die Araber, die uns immer wieder vernichten wollten. Und so entstand diese Siedlung Shiloh. Gerade auf dem Nachbarhügel von dem alttestamentlichen Shiloh. Im Bild stehen wir jetzt auf dem alttestamentlichen Shiloh, schauen rüber zur Siedlung. Und da hat man den Platz gefunden, wo die Stiftshütte stand. Und zwar die Mauern, die man aus dem bestehenden Felsen herausgeschlagen hat. Und dazwischen hat man die Stiftshütte aufgestellt, die hat man dort gefunden. Der heilige Platz in Shiloh. Jetzt gehen wir nach Bethel. Da hat ja Abraham Verheißung bekommen und auch Jakob. Vor einiger Zeit war meine Frau eingeladen bei diesem Mann. Das ist der Rabbi Yehuda Bohrer. Er ist jetzt kürzlich verstorben. Hat er uns zu sich nach Hause eingeladen und wir hatten eine gute Zeit zusammen. Und er hat dann auch von mir mein Buch geschenkt bekommen, Der Messias im Tempel. Also auf die englische Version, The Messiah in the Temple. Und das war ja eigentlich meine Doktorarbeit, aber das ist eine Arbeit über den zweiten Tempel in Jerusalem. Hat er sich sehr gefreut, hat er gerade gesagt, heute Nachmittag werde ich gleich beginnen mit dem Lesen. Und dieser Mann ist interessant aus verschiedenen Gründen. Er ist einer der Gründer von Bethel, der neuen Siedlung, ab 1972. Aber dieser Mann wuchs auf in Geilingen. Ist das bekannt? Diese Ortschaft in der Nähe von Schaffhausen, aber schon auf deutschem Boden. Und dort gab es ja eine jüdische Gemeinschaft und auch ein Altersheim und eine Synagoge. Die Ruinen kann man heute noch sehen von der Synagoge. Und das Altersheim, das ehemalige Altersheim besteht noch, das ist heute ein jüdisches Museum. Und da war sein Vater Rabbi. Und als die Nazis gesagt haben, dass alle umgebracht werden sollen aus Geilingen, hat sein Vater gesagt, ich lasse die alten Leute nicht im Stich, ich bleibe bei denen. Geilingen ist so nahe an der Schweizer Grenze. Die hätten ein paar Meter gehen müssen, diese alten Leute, und die wären in Sicherheit gewesen. Aber die Schweiz hat gesagt, das Boot ist voll. Und sie sind alle abtransportiert worden in die KZs und umgebracht worden. Aber die Mutter von Yehuda hat die Kinder genommen und die hat es geschafft in die Schweiz. Und aus diesem kleinen Yehuda ist ein Mann geworden, der eben in Israel mitgeholfen hat und er ist einer Gründungsväter von Bethel in dem Westjordanland. Wenn man diese Hintergründe weiß und diese Zusammenhänge und gerade für Schweizer jetzt da so direkt, ja, dann bekommt man eine ganz andere Beziehung zu diesem Westjordanland. Und ist auch interessant, in den Medien werden ja Siedler dargestellt als ziemlich verrückte Leute, ja. Und der alte Mann hat einen seelsorgerlichen Rat von mir gewollt. Und zwar hatte er ein Problem. Er sagte, dass ihm von Arabern Unrecht angetan worden sei. Und er wisse nicht recht, wie er damit umgehen soll. Ob er einfach nichts sagen soll oder ob er da sich wehren soll. So unglaublich. Sowas sollte man in den Medien mal erfahren, ja? Wie das jetzt konkret zu und her geht. Was sind das wirklich? Was für Menschen sind das wirklich? Und nun, hier stehen wir gerade außerhalb der Siedlung von Bethel und schauen rüber. Sieht man diese Hügel da? Da sieht man Baal Chazor von Bethel aus. Dieser Name kommt in der Bibel nie vor. Aber in 1. Mose 13 sehen wir, Abraham war im Gebiet zwischen Bethel und Ai. Und dort lesen wir in Vers 14, und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du bist, gegen Norden und gegen Süden und gegen Osten und gegen Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinem Samen auf ewig. Da muss also ein Ort sein, von dem man das ganze Land Israel überblicken kann. Das ist Baal Chazor, da bei Bethel. Jetzt sieht man es ein bisschen besser. Der Pfeil zeigt, das ist der höchste Hügel des Westjordanlandes. Über 1000 Meter Höhe. Und jetzt sehen Sie auch einen Grund, warum dort solche Radars sind. Das ist natürlich für die israelische Armee ein ganz wichtiger strategischer Punkt, um Frühwarnung zu machen, wenn ein Angriff kommt. Von Irak, Jordanien her oder von Norden durch die Syrer. Also, dieser Ort ist ganz wichtig. Und das ist der Ort, von dem Abraham das ganze Land überblicken sollte, um zu wissen, das soll Israel, seine Nachkommenschaft, einmal bekommen. Hier auf der Karte habe ich noch eingezeichnet, von Baal Chazor aus kann man sogar den Berg Hermon sehen, bei guter Witterung. Und man kann hinüberschauen nach Tel Aviv. Und man kann sogar hinüberschauen nach Jordanien und den Berg Nebo sehen, von wo aus Mose, der das Land nicht betreten durfte, aber noch das verheißene Land sehen konnte, bevor er starb. Also fantastisch. Ost-Jerusalem ist auch so ein wichtiger Ort. Aber eben im Westjordanland. Das ist der Ort des einstigen jüdischen Tempels aus Stein. Der erste Tempel von Salomo und dann der zweite Tempel, das war auch der Tempel zur Zeit von Jesus Christus. Und Sie sehen hier den Tempelplatz besetzt mit Moscheen, aber das war der Ort der Anbetung des jüdischen Volkes zu biblischen Zeiten. Und wenn Sie vom Tempelplatz den Bergabhang nach Süden runtergehen, auf dem Bergabhang ist der Ort der Davidstadt. Da, wo David seinen Palast gebaut hat und er hat den Millo gebaut, diese gigantische Steinaufschüttung, von der man hier nur die Hälfte sieht. Die andere Hälfte müsste man noch ausgraben. Und da oben hat man Überreste von seinem Palast gefunden. Im Westjordanland. Wohlverstanden. Aber das ist der Ort des Sitzes von König David, als Jerusalem vor 3000 Jahren Hauptstadt Israels wurde. Diese Steinaufschüttung der Millo wird 7-mal in der Bibel erwähnt, namentlich. Und hier sieht man etwas von den Überresten des Davids Palastes, den man in den letzten Jahren ans Licht gebracht hat. Und jetzt zum Schluss noch eine Pointe. Wir haben jetzt gesehen, weshalb das Westjordanland für Israel so wichtig ist. Es ist ja eigentlich das Herzgebiet des Landes Israel. Denn die ganz wesentlichen Abläufe in der Bibel im Zusammenhang mit Israel, die haben gerade in diesem Gebiet stattgefunden. Und nicht in Tel Aviv, ja? Tel Aviv gehört auch zum verheißenen Land. Aber das Herzgebiet ist gerade das, was wir heute Westjordanland nennen. Und jetzt möchte ich eben noch die Frage stellen, warum ist das Westjordanland nicht nur so wichtig für Israel, sondern für die ganze Welt? Das meine ich als Pointe zum Schluss. Ja, da liegt Bethlehem. Und das soll der Geburtsort des Messias sein. Micha 5, Vers 2 hat Gott gesagt im 8. Jahrhundert vor Christus, und du Bethlehem, Ephrata, zu kleinem unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Das war klar. Wenn der Messias kommt, wird er in Bethlehem geboren werden. Und Jesus Christus wurde vor 2000 Jahren in Bethlehem geboren. Aber wenn man nicht glaubt, dass er der Messias ist, sagen wir als orthodoxer Jude heute, dann müsste man also erwarten, er wird noch kommen. Nur, heute ist es anders mit Bethlehem. Bethlehem ist abgegeben worden an die Palästinenser. Dort gibt es einen Checkpoint und die Mauer trennt. Da wohnt kein Jude. Das ist niemands Land für die Juden. Wie soll der Messias dort geboren werden? Ist auch nicht mehr nötig. Er ist vor 2000 Jahren gekommen. Als Mensch geboren in Bethlehem, aber der Text sagt, seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her, dann ist er auch Gott. Gott und Mensch in einer Person. Aber eben, jetzt ist Bethlehem abgetrennt. Das ist den Palästinensern abgegeben worden. Aber die Prophetie hat sich ja schon längst erfüllt. Aber sieht man, wie wichtig das Westjordanland ist für die Welt? Denn der Messias ist geboren worden in Bethlehem, nicht nur für Israel, sondern für alle Völker. Und darum hat man in den letzten 2000 Jahren allen Nationen der Welt die frohe Botschaft von dem Mann aus Bethlehem verkündigt. Bethlehem heißt Brothausen. Bet, Brot, Lechem, Bethlehem. Lechem heißt Brot, also gut Deutsch Brothausen. Und dieser Mann hat gepredigt, Johannes 6, ich bin das Brot aus dem Himmel. Wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Und das ist ein Angebot für die ganze Welt und nicht nur für Israel. Wer Jesus Christus als seinen persönlichen Retter wirklich aufnimmt, nicht nur äußerlich oder ein bisschen schmeckt, sondern wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Und Golgatha, da, wo Jesus Christus gestorben ist, liegt in Ostjerusalem, draußen vor dem Gennatur. Das ist heute innerhalb des Gebietes der Altstadt von Jerusalem. Im Westjordanland wurde der Jesus geboren als Retter der Welt. Im Westjordanland ist er gestorben für unsere Sünden. Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott hat seinen Sohn gegeben. Gott ist gerecht und er müsste uns alle richten, weil wir uns alle verschuldet haben an seinen Geboten. Aber Gott ist nicht nur gerecht, sondern er ist auch Liebe. Er möchte uns zu sich ziehen und mit uns Gemeinschaft haben. Aber unsere Schuld ist eine Trennung zwischen ihm und uns. Und diese Trennung wurde überwunden, indem Gott seinen Sohn gegeben hat. Der Herr Jesus sollte am Kreuz beladen werden mit unserer Schuld. Und Gott hat ihn gestraft, damit er uns nicht mehr strafen muss in alle Ewigkeit. Und jeder, der eben seine persönliche Schuld im Gebet Gott bekennt, und dank, dass Jesus Christus die Strafe, die wir verdient haben, in Ewigkeit, schon getragen hat am Kreuz, auf dem Golgatha-Felsen, dem vergibt Gott. Und darum heißt es hier, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ein gewaltiges Angebot. Das Westjordanland ist so wichtig für die ganze Welt. Für Israel? Sehr wichtig, aber auch wichtig für die ganze Welt, denn dort sind auch die entscheidenden Heilstaten Gottes, der Bibel, geschehen. Aber die Bibel sagt, Jesus Christus ist nicht nur der Retter der Welt. Er wird einmal kommen als der Richter der Welt. Und er wird in dieser Welt abrechnen. Es gibt Leute, die sagen, wo ist Gott? Es geschieht so viel Unrecht in dieser Welt und er greift nicht ein. Es ist nur eine Frage der Zeit. Er wird das tun. Es wird einmal keine offene Frage mehr geben, was Gerechtigkeit anbetrifft. Gott wird jede Ungerechtigkeit gerecht angehen und bestrafen. Und so wird Jesus Christus kommen als der Richter der Welt. Aber die Bibel sagt, auf dem Ölberg, und der liegt im Westjordanland, gerade gegenüber, östlich vom Tempelberg, dem Zionsberg. Dazwischen ist das Kidrontal. Sacharja 14, Vers 3. Und der Herr wird ausziehen und gegen jene Nationen streiten. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Das ist ein erschreckender Gedanke. Die Bibel sagt, jeder Mensch wird einmal vor dem Richter der Welt stehen. Aber diesem Schrecken wird, dieser Schrecken wird umgewandelt, wenn man sich bewusst sein darf, dieser Richter ist auch mein Erlöser. Dann ist der Schrecken weg. Aber dann muss er wirklich ihr Erlöser sein. Denn nur dann können sie sagen, ja, der Richter hat ja meine Schuld getragen und hat die Strafe schon getragen und Gott bestraft nicht zweimal. Aber eben, wenn man Jesus Christus eben nicht annimmt als seinen Retter, dann wird man ihn kennenlernen nur als Richter. Aber wenn man ihn als Retter kennengelernt hat, dann kann man einmal vor dem Richter stehen und denken, der Richter ist mein Retter. Die Bibel macht uns klar, zwischen Gott und uns Menschen ist ein unüberbrückbarer Graben. Und wir können versuchen, was wir wollen, uns anstrengen und gute Werke tun. Das ist schon gut, machen Sie weiter. Aber es bringt uns nicht zu Gott. Es überbrückt nicht den Graben. Und all unsere philosophischen Bemühungen, was auch immer, wir schaffen es nicht. Die Bibel sagt, wir erreichen die Herrlichkeit Gottes nicht. Wir alle haben gesündigt und erreichen die Herrlichkeit Gottes nicht. Und deswegen ist eben Jesus Christus die Brücke geworden. Er ist gekommen und wurde geboren im Westjordanland, in Bethlehem, damit er als Mensch für uns sterben könnte. Gott kann nicht sterben. Und darum musste er Mensch werden. Und er hat auf Golgatha im Westjordanland, in Ostjerusalem, hat er das Erlösungswerk am Kreuz vollbracht. Und so die Brücke geschafft. Für die, die diese Brücke annehmen. Aber alle anderen werden ihn einmal kennenlernen als den Richter, der kommen wird im Westjordanland, auf dem Ölberg. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.